Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts CTO Need to Know. In dem Podcast sprechen wir mit Entscheidern über ausgewählte Themen, um ihre Sicht auf die Herausforderungen, die Fragestellungen und die gemachten Erfahrungen aufzugreifen, die wir mit anderen Entscheidern teilen wollen. Mein Name ist Tammo van Lessen, ich bin Principal Consultant bei InnoQ und seit etwa 20 Jahren in der IT unterwegs, meistens mit Architekturthemen. Ich freue mich sehr über meine beiden Gesprächspartner heute. Das sind Dr. Frank Postel, der CTO bei Breuninger, und Dr. Michael Wegener, CEO bei Talentformation. Herzlich willkommen. Mögt ihr euch kurz vorstellen? Frank, vielleicht magst du anfangen.
Ja, herzlichen Dank. Frank Postel, CTO bei Breuninger, hattest du erwähnt. Ich verantworte dort in der Unternehmensleitung die Technologie, also das digitale Produktmanagement und Software Engineering und Operations. Das umfasst die Technologie und als zweiten Standbein die Logistik.
Und du, Michael?
Ja, vielen Dank, Tammo. Mein Name ist Michael Wegener. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Talentformation. Wir sind eine digitale Transformationsberatung mit Fokus auf Produktmanagement. Das heißt, wir bauen Produkte und etablieren bei unseren Kunden Produktorganisationen.
Dankeschön. Ja, wir sind heute zusammengekommen, um ein bisschen über Breuninger zu reden, auch weil wir alle dort ein bisschen mitgemengt haben. Und mich würde total interessieren, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Also Breuninger wird immer wieder auch in anderen Podcasts als der Vorzeigekandidat im Onlinehandel genannt. Irgendwas habt ihr wohl richtig gemacht. Und wie kam es denn dazu? Mit welchen Herausforderungen wart ihr denn konfrontiert?
Ja gut, wenn wir uns Gedanken machen über die Entwicklung von Breuninger und wesentliche Meilensteine, die dazu geführt haben, uns dorthin zu bringen, wo wir heute stehen, dann würde ich immer Folgende aufzählen. Das ist zum einen die Entscheidung, und zwar von oben massiv auch unterstützt und der Glaube an eben den E-Commerce-Handel für Breuninger als hochrelevant. Das wurde 2008 entsprechend entschieden und auch mit entsprechenden Investitionen untermauert, dass eben dieser Kanal oder dieses Geschäft im Onlinehandel für uns eine extrem hohe Relevanz bekommen wird. Das war sicherlich eine strategische Entscheidung 2010. Und mal auch Aspekte zu nennen, die eben nicht nur was mit Technologie zu tun haben, war es sicherlich auch eine Entscheidung, unser Sortiment. Wir waren damals quasi im Prinzip sehr ähnlich oder gleich positioniert wie ein Pieck & Cloppenburg oder auch ein Kaufhof. Und wir haben halt gemerkt, dass wir uns in den Sortimenten stärker differenzieren müssen und sind in den Luxus- oder Upper-Premium-Bereich vorgestoßen. Jetzt muss man sich vorstellen, dass das nicht eine Entscheidung ist, die ich heute treffe und morgen bin ich dort, sondern das ist einhergehend mit einer unglaublichen Investition auch, Überzeugung der entsprechenden Marken, sozusagen sich dann bei Breuninger zu positionieren. Und das hat Jahre gedauert, unser Sortiment in diese Richtung zu entwickeln, wo wir heute mit unseren Markenpartnern stehen, war aber maßgeblich dafür verantwortlich, dort auch eine, und ich würde sagen auch bis heute noch, auch sehr spürbare Differenzierung zu den anderen Wettbewerbern in Deutschland zu bekommen. Dann sind wir 2013 expandiert, wir haben das Multi-Channel-Geschäft, Multi-Channel entstand immer mehr als Begriff und auch für uns immer relevanter, um eben diese Customer Experience weiter zu optimieren, zu verbessern. E-Commerce 2013, also 5 Jahre nachdem wir entschieden haben, wir gehen dort rein, schon eine ganz andere Bedeutung gehabt und haben dann angefangen, auch weiter zu expandieren in Deutschland. Düsseldorf als zweiter großer Flagship-Store ins Leben gerufen. Das war es eigentlich das erste Mal, dass Breuninger so ein Stück weit mehr aus, also mit dieser, mit diesem Flagship auch Ansatz und Ambitionen quasi weit außerhalb des Stuttgarter Umfeldes investiert hat in eine, ich sag mal, Umgebung, wo eigentlich keiner vielleicht mit Breuninger gerechnet hätte und auch vielleicht nicht darauf gewartet hat, dass Breuninger dort kommt. Und es ist heute einer unserer erfolgreichsten Stores, die wir dort haben. Und ja, 2017, da werden wir heute sicherlich noch ein bisschen stärker drüber reden, dann auch die Entscheidung, E-Commerce bis dahin ein stark wachsendes Geschäft bei uns. Wir kamen auch technologisch stark an die Grenzen. Wir hatten inzwischen immer mehr Multi-Channel-Services auf Basis einer damals Hybris Architektur entwickelt. Damit sind wir sehr, sehr weit weg von eigentlich der Standardausprägung von Hybris gekommen. Es war also in anderen Worten ein Stück weit immer verbauter geworden. Die Time-to-Market extrem schlecht geworden. Und das passte nicht mehr zu dieser Relevanz, die damals schon E-Commerce für uns bekommen hatte tatsächlich. Und haben ja dann mit Partnern wie eben Talentformation federführend uns entschieden, in die Eigenentwicklung einzusteigen. Das war ein großer Change, nicht nur technologisch, das hat auch einiges im Unternehmen, können wir ja später vielleicht nochmal drüber erzählen, bewirkt. Und sicherlich nochmal eine Entscheidung auch 2020. Wir hatten damals schon die Entscheidung auch wieder getroffen, dass auch Logistik für den E-Commerce eine hochrelevante Kompetenz darstellt für einen Einzelhändler wie uns. Und dann auch sozusagen eine sehr, sehr große, für unsere Verhältnisse sehr große Investition in eines der modernsten Warenverteilzentren für Fashion-Logistik, sicherlich heute noch in Europa, in Bezug auch auf den Grad der Automatisierung zu investieren. Also auch die Logistik als quasi einen Teil der Kernkompetenz zu betrachten, die eben diese Transformation maßgeblich unterstützt. Und das war rechtzeitig 2020, war ja während der Corona-Zeit, im Juni 2020 sind wir live gegangen. Wir hätten den damaligen Ansturm auf unser E-Commerce-Geschäft und wir hatten schon seither je eigentlich relativ ambitionierte Pläne, der aber in der Corona-Zeit eben massiv übertroffen worden ist nochmal. Und das hätten wir in der Logistik gar nicht geschafft mit unserer alten Logistik. Und ich will mir nicht ausmalen, wenn wir in der Phase eine Abhängigkeit zu einem Service-Provider gehabt hätten, was das für uns kostenseitig oder auch möglicherweise in Bezug auf Limitierung der Skalierung, was das bedeutet hätte für uns. Und das war sicherlich auch nochmal eine wegweisende Entscheidung. Ja, und da stehen wir heute und glauben weiter dran. Und das zeigt sich ja auch in der Entwicklung, dass diese Investitionen zum einen in diese Kernkompetenzen, zum anderen auch in das E-Commerce-Business für uns weiterhin die erfolgstreibenden Faktoren sind für die Expansion, die wir ja im Online-Geschäft international inzwischen betreiben und was unser Multichannel-Geschäft angeht, ja primär in Deutschland weiter vorantreiben.
Mhm. Darf ich da nochmal ergänzen oder unterstreichen auch? Wir kamen ja 2011 an Bord. Da war die Entscheidung ja schon ein paar Jahre alt, wie du gesagt hast. 2008 ist sie gefallen, da ins E-Commerce reinzugehen. Und was mir damals schon auffiel, ist, dass die Bereitschaft eben da war, wirklich auch massiv und konsequent zu investieren. Im klassischen Retail haben wir eine Investitionsquote von 2-5% normalerweise. So wird immer wieder investiert in Ladengestaltung, Schilder, Branding, was auch immer. Auch neue Technologien wie neue Kassensysteme. Und seit dem E-Commerce haben wir vielleicht 5-10% oder teilweise mehr an Investitionsquote bei den Marktführern. Und das wurde früh erkannt und entsprechend auch insofern konsequent angegangen, als dass in den ersten Jahren, als die Entscheidung gefallen war, E-Commerce erstmal aufzubauen, das war ja nicht gleich da, das dauert ja, das ist ja viel Basisarbeit, das erstmal konsequent zu entkoppeln, das war die erste Phase. Und diesem Bereich E-Commerce auch viele Freiheitsgrade zu geben, bei der Frage, wie machen sie es, vom Vorgehen, von den Prozessen, aber auch bei der Technologiewahl. Und ich glaube, diese Freiheitsgrade haben am Ende auch viel Geschwindigkeit gebracht, viel Wissen, viel Erfahrung, bevor man dann eben in die integrierte Multi-Channel-Phase dann eingetaucht ist. Und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, mit diesem Rückenwind und auch den Erfolgen dann in die nächste Phase zu gehen.
Das wollte ich aber gerade nochmal fragen, weil du auch Multi-Channel so einfach so verwendet hast, das fällt ja auch nicht vom Himmel. Und ich kenne das bei anderen Kunden oft so, dass das E-Commerce einfach eher mal so nebendran aus dem Boden gestampft worden ist und dann da so ein Eigenleben entwickelt hat und plötzlich immer erfolgreicher und erfolgreicher wird und dann irgendwie wieder eingegliedert werden muss. Wie hat das bei euch geklappt und kam das mit der Omnichannel-Strategie?
Ja, sicherlich schon auch am Ende evolutionär ein Stück. Also die Bedeutung von Omnichannel ist immer größer geworden, um eben, wie gesagt, eine einheitliche Customer Experience zu gewährleisten. Und so wurden halt sukzessive, das war jetzt nicht aus einer Strategie abgeleitet oder wir haben uns zuerst eine Architektur überlegt und haben dann die Omnichannel Services aufgebaut, sondern es wurde ja quasi dann auf der bestehenden E-Commerce-Plattform, damals halt Hybris, mit einem großen Kraftakt versucht zu integrieren. Und dazu stößt man dann natürlich häufig, wie Michael gerade ausführte, war das ja in der Verantwortung des damaligen auch Fachbereiches, auch diese technologischen Aspekte. Aber Multichannel braucht halt auch eine sehr starke Integration häufig dann in die anderen IT-Systeme und Bereiche, die halt in einer anderen Organisationseinheit waren. Also das war schon ein Kraftakt damals, das zu entwickeln. Und es führte halt eben auf Basis von Hybris auch zu einer immer stärkeren Komplexität, auch natürlich sozusagen auch weg vom Standard, immer mehr auch in Teilen individuell drumherum entwickelt. Und mit dem Ansatz, und der kam jetzt nicht daher primär, sondern wir waren halt gefordert sozusagen aufgrund des Wachstums einfach an der Stelle, in ein neues E-Commerce-System zu investieren. Und einhergehend damit konnten wir natürlich, haben wir natürlich einiges gelernt gehabt bis dorthin. Und dann sind einige Aspekte tatsächlich bei dem Neubau auch architektonisch eingeflossen, in diesen Aspekt des Omnichannels. Mhm. Das hat uns bis heute getragen. Also wir haben in Teilen wichtige architektonische Entscheidungen getroffen, die dann teilweise auch erspätert tatsächlich, das ist eine schöne Architektur, wenn man das Glück hat, das sozusagen an der Stelle vielleicht richtig zu machen, dann auch nutzen konnten. Also da würde ich sagen, war ein Stück weit natürlich auch Erfahrung dabei aus dem Business. Was ist denn relevant und wie gestaltet sich das in der Implementierung, in der Technologie? Und zum Zweiten haben wir natürlich heute auch eine Architektur, die deutlich adaptiver geworden ist, als wir es damals hatten. Wir sind ja heute in der Lage, wirklich im Prinzip die komplette Software selber zu beherrschen, den Durchstich auch sozusagen zu tun. Und das ist natürlich schon auch eine Eigenschaft der Architektur, auf die wir uns damals ja eingelassen haben, auf dessen Basis diese Multi-Channel-Architektur heute entstanden ist.
Mhm. Michael, du hast eben entkoppeln gesagt. Was genau wolltest du entkoppeln?
Also dieser E-Commerce-Bereich war klein. Als wir 2011 kamen, waren, glaube ich, 10 Leute da in Summe. Ich weiß auch noch, die Räume hier im Haus relativ entkoppelt. Und wie gesagt, diese Freiheitsgrade wurden in diesem Bereich lange gelassen, bis wir, glaube ich, in dem Bereich bei 50, 60 Mitarbeitern waren. Und dann begann eine starke Diskussion, wie Frank sagte, aufgrund von Kohärenzfragen aus einer Kundenperspektive, ne, dass immer mehr Kunden sagen, jetzt habe ich online einkauft, was ist stationär, wie passt das zusammen? Die Notwendigkeit, stärker darüber zu diskutieren, wie koppelt man diese Bereiche möglichst lose, also auch erstmal fachlich, organisatorisch und dann irgendwann systemisch. Und wir sind, das muss man auch sagen, über die Jahre des Veränderns, Verbiegens, Ausbauens von Hybris, der monolithischen Software, sind wir erstmal vorweggelaufen mit einer fachlichen Strukturierung entlang der Customer Journey, organisatorisch, fachlich, und haben versucht, darüber sozusagen den Vertrieb nach vorne zu bringen und haben dann Systeme nachgezogen, als wir uns sicher waren, dass es so funktioniert. Und das war schon ein Prozess über mehrere Jahre, über den dann auch deutlich wurde, dass man mit dieser Software nicht weiterkommt, zum einen, aber dass man auch, das war ja dann ein Anschlussprojekt, dass wir dann auch Multi-Channel denken müssen, dass wir diese Organisation eben nicht nur auf Distanzkanal ausrichtet, sondern wirklich den Kunden entlang der kompletten Customer Journey bedienen muss. Und deswegen haben wir ja dann auch ein Reorg-Projekt gemacht, wo wir dann wirklich diese fachlichen Strukturen Multi-Channel aufgesetzt haben. Und ich glaube, bis heute wird daran gearbeitet, das eben umzusetzen und durchzusetzen. Ne?
Das heißt, das war noch zu der Hybris-Zeit. Das heißt, ihr habt erst Vertikalisierung entlang der Customer Journey gedacht, Omnichannel mit reingedacht, fachlich genau. Die Organisationsstrukturen dafür angepasst.
Das einzelne ja Systeme rausgelöst, ne, als erstes haben wir die Suche rausgelöst, entkoppelt, sozusagen hochintegriert, haben versucht, weitere Komponenten rauszulösen, ist teilweise gelungen und dann haben auch alle gemerkt, nicht nur wir extern, sondern auch die internen, das geht so nicht. Und das war auch notwendig, dass intern diese Erkenntnis da war, um dann auch den Rückenwind zu haben oder auch den Pull, das jetzt auch durchzuziehen, ne? Weil so ein Vertikalisierungsprojekt ja auch.
Und ja, bei der stehen wir ja bis heute, ne? Genau. Also wir haben das ja bis heute konsequent durchgezogen. Jetzt entstehen weitere Geschäftsfelder. Ich hatte eben angedeutet, wir expandieren online ins internationale Geschäft. Wir haben Marktplatzgeschäfte eröffnet, wir haben Retail Media. Das heißt, natürlich entstehen da immer wieder neue Geschäftsfelder, neue Organisationseinheiten. Es lohnt sich immer mal wieder, nach einem bestimmten Zeitabschnitt nochmal drauf zu gucken und Optimierung der Organisation vorzunehmen. Aber das Grundprinzip der Vertikalisierung sind wir eigentlich sehr konsequent gefolgt bis heute.
Und war das denn der Treiber auch? Oder, also ich höre jetzt so ein bisschen raus, ihr hattet Skalierbarkeitsprobleme im E-Com und musste deswegen was tun. Man hätte ja auch die Hybris erweitern können oder eine neue Hybris-Version nehmen können, aber ihr habt euch dafür entschieden, die Vertikalisierung anzugehen. War das ein Glücksfall, dass ihr schon so weit wart in diesem Organisations- und Gedankenmodell, oder war das schon damit getrieben, dass ihr wusstet, das wird irgendwann eng in dem Karton und man muss das anders denken?
Ja, wir haben uns damals ja schon mit zwei für uns damals am besten geeignete Modelle, nämlich einmal, wir migrieren tatsächlich wieder in eine Hybris, aber dann halt verbunden mit dem neuesten Versionsstand damals, oder eben wir gehen tatsächlich in die Eigenentwicklung und jetzt nicht nur per se Eigenentwicklung, sondern dahinter stand ja auch ein konkreter architektonisches Modell, was man dort verfolgte, nämlich mit dieser Vertikalisierung, aber noch tiefergehend auch. Es kam übrigens daher, damals dann auch einhergehend, kamen ja auch die großen sozusagen Cloud-Plattformen ins Spiel. Und dann haben wir uns mit dieser Entscheidung auch, und das war auch sicherlich ja auch eine Entscheidung, der wir auch erstmal vertrauen mussten, dann für einen Cloud-Anbieter, was ja so ein Team enorm schnell macht und auch befreit von vielen Dingen. Das war sicherlich auch nochmal ein größerer Change in der Organisation. Aber zurück zu dieser Evaluation, damit haben wir uns schon sehr systematisch beschäftigt, ja auch mit der Hilfe von InnoQ und wieder Talentformation. Und da spielen schon mehrere Faktoren eine Rolle. Und auch da wieder der Glaube an eben eine deutliche Skalierung des E-Commerce-Geschäfts und eben einhergehend eine Notwendigkeit, eine Capability aufzubauen, die halt eben Time-to-Market als einer der großen Treiber nach vorne stellt. Und tue ich das jetzt mit jeder Organisation oder welche Voraussetzungen muss ich als Organisation eigentlich haben, damit ich mich in diese Richtung bewege? Und auch das haben wir in der Tat damals diskutiert und wir waren noch nicht so weit, dass wir über ausreichend, wir hatten eigentlich wenig Software-Engineering-Skills, es waren mehr Plattform-Engineering-Skills, die wir damals hatten, aber eigentlich so gut wie keine eigenen Software-Engineering-Skills. Also das ist schon eine enorme Transformation oder auch Change gewesen damals. Dennoch hatten wir halt, wie Michael gerade ausführte, schon auch bestimmte Erfahrungen gesammelt und auch Skills aufgesetzt, wo uns die Partner auch bescheinigt hatten, dass wir eigentlich eine ganz gute Voraussetzung mitbringen, das auch tun zu können, also diesen Weg auch erfolgreich gehen zu können. Wir sind nicht bei Null, wir sind allerdings vielleicht auch noch weit weg vom Ziel und das war Teil dieser Entscheidung auch, in eben diese eigenen Capabilities und Skills und Menschen zu investieren.
Vielleicht nochmal zwei Ergänzungen noch dazu, weil das eben so ein bisschen polarisierend vielleicht ankam. Hybris, neue Version, Standardsoftware versus, du hast auch gesagt, Eigenentwicklung. Das war eben genau nicht der Vergleich, sondern in dem Self-Contained-System-Ansatz der Vertikalisierung wurde dann, als wir damals den Vergleich gemacht haben, deutlich, dass es eben eine Mischform ist oder sein kann. Ganz konkret haben wir dann in einzelnen vertikalen Standardsoftware eingesetzt. Beispielsweise im Bereich Suchen, Threadhopper, weil ein sehr starkes Backoffice, haben gesagt, das lassen wir stehen, das bauen wir jetzt nicht selber, das macht gar keinen Sinn für uns an der Stelle, die sind extrem weit dort und haben das eben sehr hoch integriert und waren damit lange Zeit oder ich glaube bis heute noch recht happy. Und an der Stelle haben wir ganz viel selber gebaut, weil wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich rund um die Sortimentsdarstellung, Kaufentscheidungsprozesse als Premium-Luxusanbieter einfach besser sein als andere und da bauen wir die Dinge eben selbst. Und vielleicht noch zweiter Punkt, wir hatten schon, ich glaube, 4 oder 5 Jahre agile Entwicklung lernen hinter uns zu der Zeit. Ne? Also das war auch kein einfacher Prozess, da umzuschalten und das Ganze eben ja an einer Standardsoftware zu machen mit den ganzen Constraints, die man da hat, proprietären Frameworks, Schnittstellenproblemen, verschiedene Dienstleister, die noch dranhingen. Und da gab es schon eine große Lernkurve, sodass man dann, sagen wir mal, in agilen Entwicklungen noch schneller und besser werden konnte und da auch sozusagen Träume hatte, wie das dann funktionieren kann danach, wie viel schneller, also Begeisterung da war. Und wir waren auch fachlich schon ziemlich weit in den verschiedenen vertikalen Domänenteams, wenn es um das Was geht. Ne? Also jetzt schnell entwickeln zu können, das eine, aber shit in, shit out. Ich muss ja wissen, was ich baue. Und wir hatten eine lange Roadmap, wir wussten, was wir alles bauen wollen und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt so weitermachen, dann brauchen wir halt noch 5 Jahre, bis wir es umgesetzt haben. Und dann haben wir ja hochgerechnet, wie viel schneller werden wir, time to market, wenn wir die neue Architektur haben, und dann war die Entscheidung relativ schnell klar, wir müssen es umbauen, damit wir einfach diese Geschwindigkeit hinkriegen und nicht hinter dem Markt zurückfallen.
Mhm. Also ich bin immer noch so ein bisschen hinterher. Also technisch bin ich ja sofort überzeugt, dass man Self-Contained Systems, so kleine Systeme baut, die genau eine Sache gut können. Und wenn sie das nicht mehr tut, kann man sie auch wegschmeißen und ersetzen durch irgendwas, entweder was Neues oder Commodity-Software. Trotzdem hänge ich noch dieser einen Frage nach, wenn man von dem System kommt, von dem ihr kommt, von einem Monolith, der wahrscheinlich abteilungsübergreifend irgendwie gepflegt worden ist und man deswegen wahrscheinlich auch die Wachstumsschwierigkeiten hatte, weil man sich ein bisschen auf dem Fuß gestanden hat und Veränderungen da einbringen wollte. Was war denn jetzt zuerst dieser, also ihr habt es schon ein bisschen angedeutet, aber diese wo kam denn dieses Wissen für das Was und wie man es dann machen will her und waren dann sozusagen, nachdem diese Entscheidung gefallen war, man geht jetzt in diese Vertikalisierungsentwicklung, alle hellauf begeistert, dass man das direkt so sofort losentwickeln konnte und wollte? Oder musste man da auch noch sozusagen Wege bereiten?
Ich sag mal, ist eine gewisse Steilvorlage jetzt für uns. Also was mir schon früh auffiel hier bei Bräuninger war, in Gesprächen mit Willi Oergel, dass schon die Einstellung da war, das Rad nicht selber neu erfinden zu wollen und sich einfach den Rat von Experten zu holen, die Dinge schon mal gemacht haben. Und so kamen wir ja dann auch ins Spiel und das ist ja auch konsequent unser Ansatz, dass wir Leute an Bord bringen, die das schon mal gemacht haben, das Risiko zu reduzieren, schneller zu sein, aber dann eben die internen Kollegen auch zu enablen und die Eigenständigkeit zu bringen. Und das war im Prinzip so ein Beschleuniger, glaube ich, für die Organisation, dass wir sehr schnell dadurch ein internes Produktmanagement aufbauen konnten in wenigen Jahren, was an anderer Stelle nach meiner Erfahrung dann eher 5 bis 10 Jahre gedauert hat. Also das war auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dann gab es einfach auch viel Rückenwind durch den Markt, ne? Muss man auch sagen. Ich weiß nicht, es gab damals 10 Häuser, glaube ich. Man denkt in Häusern. Online war dann ein Haus und das Haus ist dann relativ schnell sozusagen gewachsen, nach vorne gewandert. Und deswegen gab es dann auch entsprechend viel Fantasie und auch Bestrebungen, sozusagen da auch mehr rauszuholen. Also sehr konstruktive, nach vorne gerichtete Denkweise und auch Bereitschaft, noch mehr zu investieren. Was dann ja geholfen hat.
Das heißt, Erfolg gibt Recht.
Sozusagen.
Aber es war schon für uns in der Tat, also Michael, kann ich unterstreichen, wir haben uns schon auf die Meinung und die Empfehlung der Experten eingelassen. Es war schon auch ein mutiger Schritt. Und auch da wieder, ich sag mal, gepaart mit dem schon auch Einlassen auf ein Risiko und der Unsicherheit, aber schon auch einen starken Belief, dass eben diese Investition in dieses Geschäftsmodell, was nun mal anders tickt, auf der Business-Seite anders gesteuert wird, komplett fast in Teilen anders gesteuert wird, wie halt ein klassischer Stationärhandel und auch technologisch anders unterstützt wird und man dort andere Capabilities braucht. Das war schon ein eher Glaube daran und man gibt ja auch einiges an, ich sag mal, vielleicht alten Denkmustern auf. Ne? Also man hat ja häufig die Diskussion in der IT mit Standardisierung und Synergien. Und dieser Architekturansatz ist ja das ganze Gegenteil davon. Ja, man baut sehr stark Redundanzen auf, versucht eben Autarkie herzustellen zwischen den Produkten und den Bereichen. Und das ist schon sozusagen ein Belief gewesen, der uns da getrieben hat. Und ja, ich würde auch sagen, bis heute wirklich absolut die richtige Entscheidung gewesen ist. Wir hätten vieles dieser Dinge, die dann auf dem Weg sichtbar geworden sind, die wir damals ja auch nicht wirklich konkret vorhergesehen haben, hätten wir in dieser Form niemals unterstützen können. Wir wären in eine Abhängigkeit reingekommen, eines vielleicht wieder monolithischen Systems. Wir wären in die Abhängigkeit von Dienstleistern gekommen, die uns dieses System quasi erweitern. Und wir haben uns aus dieser Abhängigkeit lösen können über diese Entscheidung und sind in einer Art und Weise deutlich adaptiver, agiler, selbstständiger geworden. Das für uns, unser Business an diesen entscheidenden Dingen, wo ja viele Prozesse auch quasi wettbewerbsentscheidend sind. Also der ganze Zugang zum Kunden, die Customer Experience ist ja einer unserer wesentlichen Differenzierungsfaktoren. Und so haben wir ja auch, wenn wir nachher vielleicht nochmal über die Organisation zu sprechen kommt, dann auch die Organisation entsprechend aufgebaut und fahren ja heute eine sehr heterogene Architektur. Wir machen ja nicht überall selber, sondern investieren das ja sozusagen sehr stark in den sogenannten Consumer Services, da wo wir direkte oder indirekte Kundenkommunikation machen, systemgestützt. Und in anderen Bereichen fahren wir ja eine andere Philosophie, nämlich stärker im Warenwirtschaftsumfeld, zum Beispiel mit Microsoft AX. In der Logistik haben wir uns auf ein Asset-Software von Thomas & Partner eingelassen, die dann angepasst worden ist an unser Warenverteilzentrum. Also das ist ja schon eine sehr heterogene IT-Landschaft, wenn man da heute drauf guckt. Und ich glaube, das ist aber, sagen wir, das ist auch ein Stück weit meine Grundüberzeugung, diesen Ansatz zu fahren, was auf der anderen Seite dann wiederum auch Fähigkeiten braucht, die eben, sag ich mal, diese Architektur auch in Gänze instand hält. Ja, und ich meine, das war ja auch immer auch hier stark mit eben den Partnern wie Teninformation, aber auch InnoQ mit Stefan immer noch sehr, sehr intensive Erinnerungen an Diskussionen über Architektur und Architekturprinzipien. Und das war schon eine Kompetenz, die wir uns früh aufgebaut haben hier auch bei Bräuninger und die uns bis heute trägt.
Auch gute Leute angezogen hat, muss man sagen. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dieser Entscheidungsphase. Damals, ich erinnere mich noch in der Zeit, wurde ja Hybris gekauft von der SAP. Und da war auch nicht so richtig klar, was passiert denn jetzt, ne? Wie das so ist, wenn ein großer Vendor einen kleineren kauft.
Sieht man ja aktuell auch, zu was für Problemen das führen kann. Ja,
also das war, glaube ich, auch nochmal eine Komponente, da eine gewisse Unsicherheit zu haben. Wie läuft denn der Support? Wie geht es mit der Weiterentwicklung weiter und so weiter? Ne?
Okay, das heißt, das war auch nochmal, hat vielleicht die Entscheidung begünstigt, war ein günstiger Zeitpunkt dafür. Verstehe. Was mich noch interessieren würde, wenn man dann sagt, wir bauen den Shop jetzt neu, sagt man dann, wir bauen erstmal den alten nach, dann haben wir so unsere Baseline und dann fangen wir dann an, die neuen Sachen reinzudenken, oder geht man dann radikaler vor und sagt, das muss von Anfang an Dinge richtiger oder, also die kann ja, man hat ja oft die Dinge am falschen Ort oder irgendwelche Features, erst wenn man sie konzipiert und durchdenkt, findet man dann sozusagen in der Architektur den richtigen Platz dafür. Habt ihr das schon vorausgedacht?
Gut, also das war ja auch massiv sozusagen, Michael, von dir damals reingetrieben in unsere Köpfe, muss ich schon fast sagen. Die Versuchung ist ja unglaublich groß, wenn man dann sozusagen wenn man die Entscheidung getroffen hat und man steht quasi vor einer grünen Wiese, sich da jetzt all das zu wünschen, was man über viele Jahre schon immer haben wollte, aber entweder aus Prioritäts- oder auch vielleicht sogar auch Machbarkeitsgründen eben nicht umgesetzt werden konnte. Und dieser Versuchung sind wir dann sozusagen nicht gefolgt, aber eben massiv auch getrieben über Michael damals, der uns da konsequent an die Hand genommen hat und gesagt hat, wir bauen den Shop quasi 1:1 nach in Bezug auf die Funktionalitäten. Und all das, was bei euch auf der Agenda oder in den Backlogs drinsteht, das werden wir bauen, aber das werden wir erst dann bauen, wenn wir sozusagen den Shop in einer sehr kurzen, ambitionierten Zeit erfolgreich gelauncht haben. Und so sind wir auch vorgegangen. Es gab sicherlich an einigen Stellen dieser Vorphase ein paar grundlegende architektonische Fragestellungen, Stammdatenmodell, Schnitt der Systeme und Fachlichkeiten.
Internationalisierung
war angedacht, aber wie gesagt, das ist bei Weitem nicht in diese neuen Dinge umgesetzt. Wir haben eigentlich so gut wie keine neuen, wir haben eher sogar manche Dinge weggelassen, die der damalige Shop konnte, weil sie nicht zwingend notwendig gewesen sind, nicht so erfolgreich gewesen sind vielleicht. Insofern war das schon, finde ich, ein Erfolgsfaktor dieses Projektes. Und dann sind wir danach, war natürlich der Druck groß, wir haben quasi 1,5 Jahre quasi eigentlich das Geschäft in Bezug auf neue Funktionalitäten angehalten, aber natürlich der Druck enorm groß, das muss man schon auch durchhalten an der Stelle, aber danach war ja immer die Zuversicht am Ende, dass wir dann über eine bessere Time-to-Market und auch, wie gesagt, ein deutlich flexibleres System entsprechend dann auch in die Umsetzung kommen.
Und die Architektur konnte das Versprechen dann ja auch einlösen.
Ja.
Zwei Ergänzungen dazu vielleicht, ich muss eben zucken, Frank, 1:1 nachgebaut, also was wir anders gemacht haben. Wir haben zum einen, ja, Feature weggelassen, weil wir in der initialen Phase erstmal geschaut haben, verhaltensbasiert, was wird denn eigentlich genutzt? Na, und da gab es durchaus ein großes Gap zwischen dem, was man dachte, was genutzt wird und was faktisch durch Kunden genutzt wurde. Ich nehme also das Beispiel Öffnungszeiten von Läden oder eben überhaupt Contentseiten der Shops, also der stationären Shops. Da haben wir gesagt, das können wir am Anfang getrost weglassen, weil wir verlieren da erstmal nichts. Was wir aber schon anders gemacht haben, waren, dass wir im Bereich der nicht funktionalen Anforderungen das eine fachlich die Usability, ja, schon deutlich verbessert haben, schon zum Einstieg, weil wir genau wussten, wo es hapert. Und natürlich auch, was Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und so weiter angeht, also vom ersten Moment natürlich besser waren. Und wir sind ja auch nicht mit einem Big Bang live gegangen, sondern relativ früh sind wir online gegangen und haben dann auch, sind in operativen Modus gekommen und haben die Dinge getestet. Damals, in dem Fall haben wir das bei Bräuninger so gemacht, dass wirklich mit der Marke Bräuninger wir live gegangen sind. Mittlerweile bei anderen Kunden gehen wir mit einer Fake-Marke live, weil da das Risiko noch geringer ist, sozusagen, wenn man schnell live geht, vielleicht irgendwas kaputt zu machen.
Gut, uns kam natürlich damals entgegen, wir wollten internationalisieren, wollten insbesondere erstmal in den deutschsprachigen Raum. Da hatten wir ja auch nicht, da haben wir auch diese Multi-Channel-Komplexität nicht. Wir haben in Österreich uns dann entschieden, mit diesem Produkt, was da entstanden ist, erstmalig live zu gehen, konnten das in Österreich tun. Da war die Marke noch nicht so bekannt gesetzt. Es gab, wie gesagt, die Komplexität mit dem Multi-Channel-Business nicht. Das war eigentlich ein ganz guter Move, da erstmal die reinen Online-Aspekte dort tatsächlich dann zu testen, live zu bringen, zu stabilisieren Und dann sind wir sozusagen mit noch Nacharbeiten eben dann in Deutschland live gegangen. Und auch das konnten wir eigentlich relativ gut ja auch hochfahren von der Last des Shops, sodass wir das ganz gut auspegeln konnten, um das wirklich abzusichern.
Ich würde gerne mal so ein bisschen in Richtung Technologie oder Technik abbiegen. Wir haben jetzt schon oft über Self-Contained Systems gesprochen. Und was wir ja auch immer empfehlen und propagieren, ist so Integration zwischen den Domänen so spät wie möglich zu machen, nämlich im Frontend. Da habe ich immer viele Diskussionen mit neuen Kunden, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, dass man sowas halt machen kann, dass man lieber so ein Angular-Monolithen noch, also wieder oben drüber legt. Aus meiner Sicht vergibt man sich ja dann alle Chancen, die man sich durch die Vertikalisierung eigentlich gewonnen hat, dass man unabhängige Geschwindigkeiten in den Vertikalen in den System hat. Wie macht ihr das denn?
Ja, wir haben auch die SSI-Ansatz, den sind wir massiv gefolgt, und somit, also jedes Self-Contained Systems repräsentiert ja UX-seitig sich selber und geht ja runter bis im Prinzip auf die Datenbankebene. Und dann über die Server-Side-Includes halt integrieren sie sich dann in ein einheitliches Look and Feel, was natürlich dann schon auch Teil der Makro-Architektur gewesen ist, wo sie sich dann in diesen Frontend-Proxy integrieren und natürlich auch von der Usability eben über ein einheitliches Frontend-Framework eben sozusagen dann einheitlich auch repräsentieren im Shop dann zum Kunden hin. Mhm. Das verfolgen wir bis heute sehr konsequent. Was wir hinzugenommen haben in Teilen ist eine API-driven quasi Ansatz, weil das Thema andere Kanäle, jetzt mal unter anderem vor allem bei uns die Bräuninger-App, immer relevanter geworden ist und die Bräuninger-App sich an einigen gezielten Punkten differenziert und differenzieren soll, auch strategisch. Und insofern dort dann eine API tatsächlich für uns die richtige Antwort ist und der Rest aber eben auch da quasi dann über Web-UI und die Server-Side-Includes der wesentliche Anteil der App heute eigentlich aus diesen Shop-Vertikalen kommt. Mhm. Das heißt, es findet schon noch eine Erweiterung der Architektur statt. Damals hatten wir, wie gesagt, keine API-driven Architekturansatz gewählt, sondern diesen SSI-Ansatz und der erweitert sich aber jetzt. Und das machen wir eher punktuell da, wo Produkte eben in Bezug auf die App eine andere Differenzierung benötigen.
Genau, ich glaube, ich darf für die Self-Contained Systems sagen, dass man genau das darf, dass die Idee ja eigentlich ist, möglichst viel im Frontend zu machen, aber man dann die anderen Endpunkte dann, wenn man sie braucht, doch hat. Du hast die Mobile-App angesprochen, das finde ich ein total spannendes Thema, weil das ist nämlich ja auch wieder so ein Deckel, den man auf die Vertikalen oben drauf legt, weil man ja nicht eine Such-App und eine Kauf-App und eine Entdecken-App hat oder haben will. Hat das denn dann gut funktioniert oder ist das jetzt genau das, was du eben gesagt hast? Man macht einen Teil vielleicht über Webviews, dass man Teile der responsive Web-Apps sozusagen in der App benutzt und dann punktuell native Komponenten über die API angliedert. Muss ich mir das so vorstellen?
Ja, das ist richtig und ich würde sagen, es hat die ersten Jahre gut funktioniert, wo die App noch bei uns ein deutlich geringeres Gewicht hatte. Es war auch so, die App war damals auch an einem Dienstleister outgesourced. Wir haben dann auch da die Entscheidung getroffen, die App, also erst wollten wir sie insourcen und dann quasi auf der Basis weiterentwickeln. Am Ende haben wir sie komplett neu entwickelt. Mhm. Und das hat dann also im Prinzip ja auch dazu geholfen, dass wir sehr schnell mit einer sehr mächtigen App eigentlich am Markt sein konnten, weil ja, ich sag mal, der Gutteil 90%, vielleicht 95% kam ja aus den Vertikalen. Es war ja eigentlich im Wesentlichen eher der App-Container, der dann vom Team, das Release-Management, was dazugehört, gebaut worden ist und natürlich auch die Kompetenzen, App, sage ich mal, auch auf der Business-Seite zu steuern. Was aber heute durch die wachsende Bedeutung immer stärker ins Spiel kommt, ist halt eben die Differenzierungschancen einer App, schon einige Jahre jetzt inzwischen bei uns. Und dann stößt dieses Modell, wie wir es bisher heute aufgebaut haben, schon auch an Grenzen, weil wir jetzt angefangen hatten, in diesem App-Team die Dinge, die proprietär aus einer App-Sicht gebaut wurden, auch dort aufzubauen. Und das widerspricht ja ein Stück schon auch der Vertikalisierung-Gedanke, weil die Ownership für die Fachlichkeit ja eigentlich in dem Team steckt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir den Homescreen einer App anschaue, dann könnte das ja eigentlich die Fachlichkeit von Entdecken sein. Und jetzt ist aber dieser Homescreen quasi Teil des Produktteams der App. Und damit entsteht schon ein Mismatch in der Organisation, der jetzt immer größer wird, je mehr wir uns in der App, wie gesagt, an bestimmten Stellen auch differenzieren. Und daher diskutieren wir gerade, ob es nicht eine Veränderung des organisatorischen Setups braucht, sodass wir wieder in dieser vertikalen Struktur bleiben. Also sprich die Teams, die heute ja sowohl auf Desktop als auch eben für das Smartphone ihre Produkte optimieren, neue Produkte bekommen, wie ein Homescreen, den es so in der Desktop-Variante nicht gibt, sondern der in der App sich ganz anders darstellt und auch darstellen sollte, aus meiner Sicht, nicht auch owned. Ja, in der Domäne, zumindest, dass wir in dieser Domänenstruktur bleiben, wo eigentlich das fachliche Know-how steckt, aber eben eine ganz andere Ownership und auch weitere möglicherweise app-spezifische Produkte owned für die App. Und damit würde natürlich die App selber von dem kleinen Team eher in Richtung eines eigentlich ja Containers und eben ein paar, ich sag mal, infrastrukturelle Verantwortlichkeiten-Themen geht. Damit wäre es eigentlich nicht mehr in dem klassischen Sinne ein Produkt, sondern ja, also eher vielleicht so ein technisches Produkt als jetzt ein fachliches Produkt. Und das ist eine Diskussion, die wir führen aktuell und ich denke mal auch nicht mehr lange zu brauchen, gewisse Entscheidungen dafür für uns zu treffen.
Also so eine Art Aggregator.
Ja.
Und für Web kann ich mir das total gut vorstellen, aber für native Elemente stelle ich mir das schwierig vor. Wäre das dann so, dass jedes fachliche Team auch noch ein Android- oder ein iOS-Entwickler hat, der vielleicht irgendwie so bestimmte Elemente
kontribuiert? Im Zweifel, wenn man sich entschieden hat, quasi auf iOS oder Android zu entwickeln, dann wäre das so. Wir sind den Weg schon vor 1,5 Jahren gegangen in Flutter. Zu migrieren oder auf Flutter zu migrieren, was im Prinzip eigentlich den Zugang oder die Möglichkeit für Teams aus dem Vertikalen das deutlich vereinfacht. Mhm. Also wir glauben inzwischen daran, dass durch diese technologische Entscheidung auf Flutter zu gehen, sozusagen die Möglichkeit, von der ich gerade beschrieben habe, diese organisatorische Veränderung, ja, die Ownership in den Teams zu verankern, da eine Hürde deutlich geringer geworden ist.
Und dann hätte man am Ende so ein CI/CD-System, ja, was das zusammenleimt und gar nicht so große Aufwände oder Bedarf für ein eigenes App-Team. Verstehe ich. Spannend.
Ich würde noch eine Sache ergänzen wollen aus einer organisatorisch-fachlichen Sicht. Es ist aus meiner Sicht so, dass Produktmanager, wenn sie auch gerade mehrere Kanäle bedienen müssen, irgendwann auch an ihre Grenzen kommen, wirklich genau zu verstehen, wie ist jetzt der fachliche Kontext in einem Kaufprozessabschnitt bei einem Kunden, der vielleicht jetzt eher Neues, relativ Neues versus ein Kunde, Bornia App, da geht es ja sehr stark um das Loyalty-Programm auch, wir versuchen die Kunden ja zu binden, sehr stark, wie verhält sich der Kunde denn nach 5 Jahren, wenn er ständig kauft, dann hat er andere Erwartungen, das alles in einem Produktmanager-Kopf zu beherrschen und abbilden zu können, ist nicht so leicht und dann brauche ich halt einen zweiten Mann und ist die Frage, wie arbeiten die jetzt sinnvoll zusammen und das sind Diskussionen, die gehen in verschiedene Richtungen, was ich jetzt draußen so erlebe, da gibt es noch nicht die Lösung, aber es gibt auf jeden Fall dieses Constraint, dass ein Produktmanager nicht alles beherrschen kann und ich frage, wie ich mich am besten organisiere und worauf ich mich spezialisiere. Also das ist nochmal ein weiterer Aspekt.
Unterstütze ich total und deswegen war auch der Gedanke bei uns, dass wir im Prinzip wirklich eigene Vertikalen, also eigene Teams aufbauen, die aber in derselben Domäne stecken. Ja, also es wird dann ein eigener Product Owner sein, der heute ja schon, auch im Prinzip ownt das Team bei uns ja heute schon eine größere Fachlichkeit über eben zum Beispiel den Homescreen. Das ist halt einer der Elemente, die am schwergewichtigsten proprietär für die App entwickelt worden sind. Und da wird eine Investition auch in ein weiteres Team. Wir können nicht dem heutigen Entdeckenteam bei uns quasi im Prinzip dieses Produkt noch an die Hand geben und sagen, mach das auch mal nebenbei. Da bin ich total bei dir, Michael. Sondern das wird schon ein weiteres Team geben müssen. Wir wollen es nur verorten in der gleichen Domäne. Ne?
Und da steckt ja auch nochmal das abschließend noch weitere neue zusätzliche Fachlichkeit drin. Ne? Also bei Bornia App, um das kurz zu erwähnen, geht es auch sehr stark um Loyalty, ein Loyalty-Programm, Incentivierung. Das sind Aspekte, die dort sehr stark im Mittelpunkt auch stehen, was, sag ich mal, in der ursprünglichen Web-Variante weniger im Mittelpunkt stand. Da ging es sehr stark auch die ersten Jahre darum, Neukunden zu gewinnen und die Kunden in der frühen Phase zu begleiten. Und jetzt geht es sehr stark darum, wir kommen ja nachher nochmal zum Ausblick, die Kunden besser auszuschöpfen, mehr rauszuholen, sie individueller zu bedienen, zu personalisieren. und ihnen dann auch Dinge zukommen zu lassen, ne? Incentives als Belohnung für ihr Kaufverhalten. Und das ist nochmal eine andere Fachlichkeit, die jetzt stärker und wichtiger wird. Und die muss irgendwo auch stattfinden, fachlich funktional. Und deswegen braucht es da auch einen Ort dafür, ne? Den es bisher so explizit noch nicht gibt.
Ja, wenn ich mir vorstelle, wie oft mein Handy klingelt und mich zu irgendwas animieren will, verstehe ich total, dass das ein Werkzeug ist, mit dem man die Leute zum Kaufen anreizen möchte. Ich würde gerne nochmal einen Schritt weiter. Du hast vorhin gesagt, Technologie war ein Thema, Logistik war ein anderes, was ausgebaut werden musste, als sich E-Com so verstärkt hat. Da weiß ich zufällig, weil sozusagen als ich euch sozusagen kennengelernt habe und euch als Kunden übernommen habe, ging es auch darum, ein Team mit aufzubauen, was dieses Distributed Order Management bei euch mit aufgebaut hat, und ich da immer so ein bisschen gehört habe, wie spannend und wie schön da die Entwicklung läuft. Deswegen wollte ich da gerne nochmal so ein bisschen rein. Distributed Order Management, warum macht man denn sowas und machen das überhaupt alle, oder ist das ein Alleinstellungsmerkmal?
Na gut, es kommt stark aus dieser quasi Omnichannel sozusagen Anspruch. Und eben halt die Transparenz, den Zugang zum Sortiment über die verschiedenen Kanäle. Und wir haben halt quasi eine physische Bestandstrennung im E-Commerce-Umfeld zum Stationär. Und wir haben natürlich konzeptionell im Prinzip auch schon Erfahrungen gesammelt mit Stuttgart, im Haus Stuttgart, dort aus dem Bestand des Hauses für online quasi uns bedienen zu können. Und wenn man das noch weiterspinnt, und damals war ja schon Marktplätze auch hochgekommen, und auch wir spielten mit dem Gedanken, uns, also wir diskutierten alle Facetten, ob wir uns auf Marktplätzen sozusagen bewegen sollen oder eben einen eigenen Marktplatz aufbauen auf Breuninger.com. Und auch da, wenn man das weiterspinnt, kriegt man ganz, ganz viele Leger, nämlich die der Lieferanten noch hinzu. Also sprich, dieses, ich kriege einen Kundenauftrag und der Kundenauftrag soll jetzt fulfilled werden mit Produkten aus verschiedenen Legern, mit verschiedenen Produkten und die aus verschiedenen Legern, wollte ich sagen. Das ist im Prinzip die Kernkompetenz eigentlich eines Distributed Order Managements mit entsprechenden Anspruch an Transparenz schaffen und Lieferzeitermittlungen und so weiter, ne? Und da gibt es Produkte am Markt, sehr, sehr komplexe Produkte, wo man vielleicht geneigt ist, ne, bevor ich mir sowas selber baue, beschäftigen wir uns doch lieber mit so einer Standardsoftware. Und wir haben uns dagegen entschieden, so ein bisschen aus einer eigenen Erfahrung heraus auch damals, dass solche Produkte einmal unfassbar viel Scope mitbringen, den wir gar nicht brauchten. Wir haben es ja wirklich reduziert auf die Themen, die ich gerade genannt habe, und häufig bieten diese Systeme aber noch weitergehende, viel weitergehende Aspekte, die wir eigentlich schon längst im Shop irgendwo integriert hatten und verortet hatten. Und zum Zweiten ist immer so ein bisschen das Versprechen, ich kaufe mir hier eine Standardsoftware und kriege diese Funktionalitäten, aber die Integrationskomplexität, die wird immer unterschätzt. Und das war so ein Stück die Erfahrung, die ich da persönlich auch ein bisschen mitbringen konnte, und haben uns dann entgegen wo auch einiger Beratungen, namhaften Beratungsgesellschaften, die uns da eigentlich eine andere Richtung ein Stück empfehlen wollten, entschieden, das Teil selber zu bauen und sind da auch ein, ja, also wirklich von klein auf das, was wir erstmal nur benötigt haben zu bauen, und sind, und da Marktplatz hatten wir halt damals noch nicht, dann ist Marktplatz hinzugekommen, aber die Architektur war so skalierbar in Bezug auf Fachlichkeiten, dass da wirklich ein sehr schönes Produkt draus geworden ist, was das Versprechen auch eingehalten hat und wir das dann auch sehr, sehr schnell einsetzen konnten, notgedrungen, nämlich zur Corona-Zeit, wo dann die Häuser geschlossen waren, das E-Commerce-Geschäft bei uns ein rasantes Wachstum nochmal hingelegt hat, obwohl es eh schon ambitioniert geplant war, aber damit hatte keiner gerechnet bei uns. Wir den Bestand dafür gar nicht eingekauft hatten, der lag auch nicht bei uns in WDZ, aber er lag halt, wir hatten halt Bestand natürlich in den Häusern,
die früher geschlossen waren.
Genau, und wir konnten halt diese Learnings aus dem, wir haben das ja wie gesagt früher schon mit Stuttgart gemacht, diese Learnings konnten wir halt schon in die Architektur mit einbringen und haben ein System natürlich gebaut, was quasi dann in der Lage war, jedes Haus, was wir hatten, anzubinden. Da mussten wir eigentlich nur noch das Business schulen, die dann sozusagen im Haus den Auftrag picken müssen, und dann eben wurde das nach ins WDZ transportiert und dort dann zum Endkunden ausgerichtet. Das heißt, wir hatten von innerhalb kürzester Zeit, in dieser Corona-Zeit damals, in kürzester Zeit hatten wir eine Antwort darauf, wie wir den kompletten Häuserbestand zugreifbar machen und ihn nutzen können zur Unterstützung des Online-Wachstums. Und das hat uns am Ende, muss man fast sagen, hatten wir einen besseren Endlager als es zu normalen Zeiten waren. Wir haben wirklich Glück gehabt, dass wir diese Fähigkeit gebaut hatten, so angedacht hatten und dann auch sehr, sehr schnell nutzbar machen konnten.
Ja, das war ja dann super. Also ich hoffe ja, dass sowas wie Corona nicht nochmal eintritt.
Aber dann kam Marktplatz und wir konnten es auch da gut nutzen. Also natürlich nicht immer nur in Krisenzeiten, sondern wir konnten benutzen es bis heute zur Erweiterung unseres Geschäftsmodells. Und dieses Team ist einer unserer Teams, die mit am meisten datengetrieben heute arbeiten, weil diese Teams natürlich auch immer mehr Fachlichkeit dann bekommen haben. Es wächst halt quasi evolutionär mit den Anforderungen. Also das ganze Thema Liefertreue, Lieferzeitprognose ist eine Capability, die wir dort verortet haben. Und das macht schon Spaß, also was das Team da in den letzten Jahren geleistet hat, aufgebaut hat, ist schön.
Vielleicht eine Ergänzung, wir lösen nicht nur Standardsoftware ab, wir führen sie auch teilweise ein, man mag es kaum glauben. Und wo ich dann immer hellhörig werde, ne, wenn Softwareanbieter so die Liste der Features ausrollen, das ist ein bisschen süße Gift, ja, wo du sagst, oh, das kaufe ich auch alles noch mit ein. Und da gibt es so schöne Prinzipien wie you ain't gonna need it, ja, wo du checken kannst, also wenn du nicht wirklich sicher bist, dass du es brauchst, kauf es erstmal nicht. Und wo wir stark darauf achten, wenn wir Standardsoftware einführen, ist die Architektur und wie weit es möglich ist, entkoppelt bestimmte Funktionalitäten einzuführen. Oder eben, ob ich gleich am ganzen Fliegenfänger hänge mit einem Monolithen. Und wenn das möglich ist und moderne Architekturen von neueren Anbietern, SaaS-Anbietern machen das möglich, dann sind wir auch sehr viel eher dazu bereit, eine Standardsoftware einzuführen. Das ist aber bei klassischer Software oft eben nicht so. Und dann versinke ich in der Komplexität, weil ich mir all das mit einkaufe an Funktionalitäten, was die Software so bietet, und das macht mich dann langsam.
Ich meine, so Standardsoftwarehersteller sind ja incentiviert, die Weltherrschaft an sich zu reißen und sich für immer wie so eine Krake im Unternehmen zu verankern. Deswegen verstehe ich das total, dass die solche Entscheidungen treffen. Aber dem will man natürlich entgegenwirken. Das heißt, das könnte man als Shoutout für alle Standardsoftwarehersteller da draußen machen. Sie sollen lieber kleine, wohlgeschnittene Produkte bauen, ja.
Die entkoppelt sind sozusagen, ruhig viel anbieten, aber das eher durch Leistung zu überzeugen, als durch so einen künstlichen Login, der dann da drin steckt letztendlich.
Ja, gut, ich würde vielleicht noch ergänzen, das Versprechen der großen Standardsoftwarehersteller ist halt dann, dass sie den Kunden auch entlasten von eben, was ich vorhin eingangs meinte, mit Architektur, also eben fachlicher und auch Integrationsarchitektur sich beschäftigen zu müssen. Denn das ist ja ein Stück weit einhergehend mit der Architekturansatz, den wir gewählt haben, dass nicht jede Software passt, sondern wir bestimmte Anforderungen an diese Software stellen. Wir wollen zum Beispiel immer die Datenhoheit bei uns haben. Und diese klassische Standardsoftware, das ist diese Krag, glaube ich, Michael, von der du gesprochen hast. Die vertreten eben eine andere Philosophie. Aber die Integrationskomplexität, die richtigen Schnitte, die verbleibt ja dann bei uns. Also deswegen braucht man natürlich schon, wenn man diesen Ansatz wählt, eben eigene Kompetenzen, die das sicherstellen können und die das auch beherrschen können.
Absolut.
Und das ist natürlich sozusagen so ein bisschen die andere Seite, ja, die man bereit sein muss zu investieren.
Ja. Genau, diese Kompetenzen muss man aufbauen. Also mein Verständnis von Standardsoftware ist ja, wenn man die einsetzt, dann ist das Versprechen, dass man mindestens so gut ist wie der Branchenstandard oder Durchschnitt. Nun wollen die meisten aber besser sein als der Branchenstandard oder Durchschnitt, und dann muss man eben eigene Kompetenzen erwerben. Und ich erlebe das ganz oft, wenn wir Event-Stormings oder sowas machen, um so Bounded-Kontexte oder Domain-Grenzen so grob zu identifizieren, und dann macht man den Reality-Check auf die existierenden Systeme, dann ist immer irgendeine Standardsoftware im Weg, die Dinge übernommen hat, wo man eigentlich quer reinschneiden müsste und Dinge rauslösen müsste.
Und, wenn ich das noch ergänzen darf, jeder Standard-Software-Anbieter hat ja seinen Ursprung. Der kommt ja irgendwo her und dann die Krake breitet sich aus. Und ich finde es wichtig zu gucken, wo kommt jemand her, was ist eigentlich die Kernkompetenz und wo hat er sich dann hinentwickelt. Ne? Es gibt viele CRM-Anbieter, die kommen aus dem E-Mail-Kanal und machen heute alle Kanäle. Aber so richtig gut funktioniert das E-Mail-Marketing, und alles hängt auch irgendwie da dran. So, und das einmal im Root-Cause verstehen, wo kommen die eigentlich her, was ist wirklich die Kernkompetenz, kann man es architektonisch entkoppeln, das machen halt viele nicht, und das, glaube ich, ist erfolgsentscheidend.
Jetzt sind wir ja schon voll in so einer Make-or-Buy-Diskussion. Und ich will mal ein bisschen noch darauf hinaus, wie ist denn die Entwicklung von so einem vertikalen System? Also man hat das am Anfang alles mal irgendwie die Vertikalen geschnitten. Man hat da bestimmte Standardkomponenten drin, bestimmte SCS selber aufgebaut. Jetzt dreht sich die Welt ja weiter. Und bleiben die Domänenschnitte denn stabil bei euch? Ich glaube, die Domänen sind so groß, aber vielleicht gucken wir mal nach den SCS-Schnitten. Oder gibt es da Punkte, wo man sagt, da wollen wir was konsolidieren, da wollen wir Dinge vielleicht zusammenlegen oder da gibt es jetzt plötzlich neue Produkte am Markt, die das vielleicht genauso gut oder besser können, als wir das jetzt selber gemacht haben und wir können Ressourcen freisetzen, indem wir sagen, dann kaufen wir da was zu und die Kollegen, die das vorher gemacht haben, können wieder an die innovativen Komponenten gehen.
Ja, definitiv. Das ist schon ein ständiger Prozess. Also einmal sagte ich ja vorhin beispielsweise allein durch die, wie bei uns, wenn wir jetzt neue Geschäftsfelder eröffnen, entsteht natürlich auch mit zunehmendem Wachstum, sage ich mal, neue Reifegrade, ne, in der Organisation, die man anders unterstützen muss. Also wir haben früher zum Beispiel kein Content-Management-System gehabt, das haben wir ganz stark in FredHopper ausgelagert, große Teile, andere haben wir sehr, sehr pragmatisch unterstützt, andere Formate und dann war der Zeitpunkt gekommen, da in ein Content-Management-System zu investieren und da ist ein eigenes Team, ein eigenes Produkt halt entstanden. Also sprich, das ist ja auch am Ende ja auch der agile Ansatz, ja, dass man auch nicht am Anfang sozusagen jede Komponente vorhersieht, sondern das wirklich sehr stark aus dem Bedarf ableitet. Mhm. Und dadurch sind wir aber mit dem Wachstum, was wir hatten und den zunehmenden Anforderungen aus diesen verschiedenen neuen Geschäftsmodellen, kommt man kontinuierlich in diese Diskussionen. Oder auch Data heute, das ganze Thema Zugriff auf Daten und das ja für zum Beispiel Personalisierung, Retail Media, das hat ja nochmal eine ganz andere Konsequenz und Impact auf die Architektur, auf die Teams und auch da entstehen teilweise neue Fähigkeiten, Capabilities, die dann Teams ownen müssen und dann kommt man zu dem Schluss, dass das irgendwann nicht mehr in das bestehende Team, die da vielleicht mal mit begonnen haben oder als erstes eine Berührung bekommen haben, nicht mehr passt. Ja, dass der Overload dort viel zu hoch wäre und dass es sich lohnt, ein eigenes Team aufzumachen. Wir haben auch umgekehrt schon Teams konsolidiert wieder. Ja, auch das kann passieren, dass man am Anfang eben, weil natürlich die Dynamik gerade eines neuen Produktes am Anfang sehr hoch ist, dass es sich lohnt, sozusagen da ein eigenes Team draufzusetzen, wenn einem eben auch die Geschwindigkeit da wichtig ist. Mhm. Und aber ab einer gewissen Weise dann auch natürlich die Dynamik nachlässt und so ein Produkt, manche Produkte ja dann relativ schnell in so einen gesättigten Lebenszyklus reinkommen und dann kann es sich auch lohnen, wieder sozusagen zusammenzuführen. Das ist dann eher eine starke, auch kostengetriebene Diskussion, weil jedes Team natürlich auch einen gewissen Overhead mitbringt, sage ich mal, oder Strukturkosten nennen wir sie, wie ein Product Owner, in der Regel ja auch Agile Coach Unterstützung, wir haben UX, das ist ja alles auch an dem Teil immer auch ein paar Strukturkosten, die man da mit sich trägt. Mhm. Also wir führen das in beide Richtungen. Und es ist allerdings nicht immer, das ist jetzt nicht so schnell gemacht, ja, also so ein neues Team dort aufgleisen ist vielleicht sogar noch schneller gemacht, als wenn ich ein bestehendes Produkt zerschneide, weil ich merke, die Komplexität wird zu groß und muss dann sozusagen aus einem Produkt technisch zwei Produkte machen und dann zwei verschiedene Teams draufsetzen, den Fall hatten wir auch und das sind natürlich schon Investitionen, die gehen dann erst, also dieser organisatorische Setup, wenn man eben vorher auch nochmal technologisch, architektonisch eben die Grundlagen dafür gelegt hat. Also da gibt es alle Facetten, es ist ein kontinuierlicher Prozess, wie sich diese Organisation verändert und eben natürlich entlang eben der Architektur.
Da gibt es ein schönes Buch, The Build Trap, ja, wo ich dann irgendwann in meinem Hamsterrad nicht mehr merke, dass ich vielleicht gar nicht so gut vorankomme. Die Kosten laufen aber einfach durch, konstant von so einem Team. Und da ist das Entscheidende, dass ich eben KPI-datengetrieben arbeite und dann auch merke, mit jedem Sprint passiert immer weniger ein Uplift in meinen KPIs, in Microconversions und da muss dann eigentlich die Alarmglocke angehen bei einem PM, zu sagen, irgendwas müssen wir anders machen. Entweder Team runterfahren, mehr Betrieb oder ich gucke wirklich nochmal dediziert, wie hat sich der Markt drumherum eigentlich entwickelt und gibt es nicht irgendein System, was jetzt gerade schon vorbeigezogen ist und das Ganze wirtschaftlich günstiger eigentlich machen kann. Und ich glaube, an der Stelle hat dann geholfen, ich glaube ungefähr 2017, 18, sich mit Team Topologies zu beschäftigen, Complicated Subsystems, entkoppelt zu betrachten von den Value Streams, die ich selber entwickle und zu sagen, ganz neue Systeme, die Dinge wirklich besser kommen, die lasse ich jetzt mal durch so ein Teilteam sozusagen bewältigen, was wir dann Complicated Subsystem Team nennen und die anderen arbeiten an dem, was dann wirklich differenzierend ist für das Unternehmen. Und das immer wieder zu tun und diesen Change auch hinzukriegen, auch die Bereitschaft, um wieder loszulassen, sagen, jetzt löse ich das System ab, nehme das nächste System. Das erfordert eine gewisse kognitive und emotionale Flexibilität im Team. Das muss man, glaube ich, trainieren. Mhm. Und das ist dann die hohe Kunst schon, würde ich sagen.
Das ist ein kulturelles Thema, was man in Organisationen verankert, weil in der Tat Widerstände schon da sind. Ne? Das ist schon nicht ohne, da muss man die Teams mitnehmen und sie sicherlich auch dann durch den Prozess führen. Ja? Von so einer, also egal, was man diskutiert, Teamtrennung oder wir haben festgestellt, Content Production in dem Kontext, dass dort, das ist ja auch das Beispiel, was du meintest, dass bestimmte Prozesse inzwischen über eine Standardsoftware am Markt deutlich besser abgebildet worden sind. Das hatten wir damals in weiten Teilen auch entwickelt gehabt und jetzt haben wir die Software eingeführt. Jetzt hat man erstmal vermeintlich das Team Sorge gehabt, dass sie quasi nichts mehr zu tun haben, aber die Welt drumherum wird ja immer komplexer. Auch da wieder die Beispiele mit Retail Media, mit Marktplatz. Das Team hat genug zu tun, weil einfach die Prozesse drumherum noch komplexer geworden sind. Also insofern, das ist in der Tat auch wirklich immer wieder auch ein Arbeiten mit den Menschen, mit den Kollegen, sie da auch zu fordern, so einen Blickwinkel einzunehmen. Ja, am Ende wollen wir ja, dass das Team eigentlich idealerweise ja aus einer Eigenverantwortung oder aus einer Selbsterkenntnis dazu kommt. Aber das ist auch menschlich, dass es dann natürlich am Ende so ein Stück weit so ein Verharren am eigenen Produkt, ja, wenn man das auch neu aufgebaut hat, ne, solche Verhaltensweisen sehen wir halt auch, ne?
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Gerade bei diesen Self-Contained Systems, wo man ja viel Verantwortung übernimmt und im Idealfall ja nur über so High-Level-KPIs gesteuert wird und selber die Lösungen datengetrieben rausbekommt. Ne? Ich erinnere mich an diese No-Find-Geschichte sozusagen da auch bei dem DOM, wo man dann datengetrieben rausgefunden hat, wenn wir einfach ein bisschen kürzer warten, ob was da ist oder nicht, länger warten und um zu gucken, ob was da ist oder nicht, dann können wir plötzlich mehr fulfillen, weil wir die Retouren besser mit reinkriegen. Ich verstehe, wenn man so viel Herzblut sozusagen in die Optimierung von so einem Werkzeug investiert hat, dann hängt man da halt auch dran und das verstehe ich total, dass man da die menschliche Komponente nicht außer Acht lassen darf. Ja, das hört sich für mich total toll und spannend an, nach auch so eine wachsender oder lebender Architektur, die auch auf verschiedenen Dimensionen sowohl den, nicht nur den Kunden, sondern so wie das jetzt ja auch klingt, also den Menschen an erste Stelle setzt, sozusagen bei allen Entscheidungen. Michael, mich würde mal interessieren, scheinbar tun sich ja andere schwer, dieses Modell zu kopieren. Also ich kenne so ein paar Fälle, wo man das durchaus versucht hat.
Für beide, ne?
Woran liegt denn das eigentlich? Also was ist denn da, also wir haben vorhin ja schon mal so ein paar Erfolgsfaktoren identifiziert oder besprochen, also welche Rädchen müssen denn da ineinander greifen, damit das gelingen kann? Oder muss man einfach die Weichen schon gestellt haben, bevor es eng wird?
Ja, es sind schon verschiedene Dinge. Also wir haben ja vorhin angefangen, gestartet mit der Strategie. Das ist in der Tat einer der wichtigsten Punkte. Ich erlebe draußen bei vielen Unternehmen, nicht nur Retailern, Vertikalisten, auch Herstellern, die stärker digitalisieren, dass sie eben keine klare Strategie haben. Beziehungsweise die Strategie besteht dann eher aus einer, ich sag mal, Wäscheliste von Opportunitäten. Was macht der eine, was macht der andere? Und dann sage ich, ja, alles Opportunitäten, die packe ich dann zusammen, mache eine Schleife drum und das nenne ich dann Strategie. Ist aber keine Strategie, sondern teilweise sich widersprechende Anforderungen, die es extrem schwer machen für eine Organisation und auch für jemanden, der Architektur verantwortet, da einen roten Faden reinzubringen. Also mit der Strategie beginnt es, so einfach das klingt, da eine Klarheit zu haben und die auch gut zu kommunizieren, sodass sie auch jeder Entwickler sofort versteht. Und das Zweite ist relativ banal, ist wirklich erstmal mit den Basics anzufangen. Also viele machen den vierten Schritt vor dem ersten. Ich muss mal schmunzeln beim Thema Personalisierung. Ne, viele wollen direkt personalisieren, aber was ich tun muss, um da hinzukommen, ist halt ein langer Weg. Nur mal als Beispiel. Als wir die Vertikalen aufgebaut haben, ging es ja stark darum, auch zu sagen, was sind denn die KPIs? Das Thema hatten wir eben schon. Und sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen, Service-Level-Objectives zu definieren, ja, die Wirtschaftlichkeit auch abbilden, dessen, was ich da tue, und rechtfertigen, wie viele Leute ich da in meinem Team habe. Das ist ein relativ schmerzhafter Prozess, braucht relativ lange und ist wirklich teilweise klein-klein. Und dazu haben viele nicht die Demut. Also ich habe jetzt gerade wieder einen Podcast gehört von, ich glaube, Exciting Commerce, die hatten über Bergfreunde berichtet, die sehr erfolgreich sind. Und da haben alle gerätselt, warum sind die eigentlich so erfolgreich? Ja, und Conclusio war am Ende, die machen die Basics einfach richtig gut. Basics in der Softwareentwicklung, im Betrieb, in der Logistik, im Marketing, Und das hat eben hier auch stattgefunden. Und bei vielen Händlern, klassischen Händlern, na, da trifft das Klischee zu, ne, sehr hemdsärmlich unterwegs, 80-20 vielleicht auch. Und ich glaube, das wurde hier sehr gewissenhaft gemacht über die Jahre und einen Schritt nach dem anderen mit auch den entsprechenden Learnings und Rückschlägen, ne, allein die agile Entwicklung wirklich durchzusetzen, konsequent, hat bestimmt 3-4 Jahre gedauert. Das würde ich sagen, ist so der zweite große Faktor. Und der vielleicht der dritte, klingt jetzt fast schon pathetisch, ist so die Menschenorientierung. Einmal am Kunden sich zu orientieren. Das beginnt schon bei den KPIs, wirklich durchzumessen und das Feedback vom Kunden zu kriegen, eigentlich in jedem Sprint Feedback vom Kunden zu haben und zu merken, findet er jetzt gut oder nicht so gut. Nicht nur bei KPIs, sondern wirklich auch O-Ton. Ja, eigentlich in jedem Sprint dieses Feedback zu haben und das Zweite, sich auch mit den Mitarbeitern zu beschäftigen, weil nicht jede Software geht ja direkt zum Kunden durch, ne, ist Customer-Facing, sondern ich habe ja auch Software, die indirekt wirkt. Ne? Wenn ich jetzt Daten produziere, zum Beispiel mit einem PIM, ja, dann ist ja ein vorgelagerter Prozess und wie schaffe ich es jetzt einerseits dem Mitarbeiter ein gutes Interface zu geben, damit er usable etwas bedienen kann, gleichzeitig aber eine hohe Qualität hinkriegt Richtung Endkunde, da muss ich mir schon auch Gedanken machen mit zum Beispiel Impact Maps, wie wirkt das jetzt, ne? Und wo optimiere ich? Und das wurde hier auch, glaube ich, relativ konsequent gemacht. Das wären so die drei Dinge, die mir jetzt so spontan dazu einfallen.
Und das heißt, wenn man die drei Dinge jetzt vorher gewusst hätte, dann wäre alles ganz einfach?
Der Weg ist trotzdem anstrengend natürlich, weil aus meiner Sicht Technologie ist ja das, was sich am schnellsten verändert und immer schneller verändert und die Menschen verändern sich am langsamsten im Verhalten, also die Kunden. Das ist meine Erfahrung, ich habe früher mich auch viel mit Innovation beschäftigt, mal so 5 Jahre voraus. Der Kunde braucht extrem lange, bis er sein Verhalten verändert. Und ich bin eigentlich als IT-Organisation oder Produktmanagement meist zu schnell. Also ich überfordere den Kunden eigentlich. Und bei Mitarbeitern ist es eigentlich ähnlich. Wenn ich Mitarbeiter, die in der Kernwertschöpfung arbeiten, an neue Systeme setze und sie zwinge, sie zu bedienen, es dauert einfach, bis dieses Verhalten adaptiert wird. Und das wird halt zu wenig berücksichtigt, aus meiner Sicht, in der Produktentwicklung. Ne? Wie schnell ist der Kunde bereit, Verhalten zu verändern? Wie kann ich ihm vielleicht auch helfen, indem ich ihn incentiviere, mal die neue App auszuprobieren, damit er die ersten Erfahrungen macht, dabei vielleicht ein paar Schmerzen hat, aber dann sagt, ey, eigentlich war es eine coole Erfahrung, ich mache das jetzt wieder.
Das ist ja spannend, weil Frank eben noch über Time to Market gesprochen hat und du sagst jetzt zu schnell. Das heißt, man muss die Time to Market auch wohl dosiert einnutzen. Das eine ist die Fähigkeit, schnell auf Marktveränderungen reagieren zu können. Aber, und was du sagst, den Kunden damit nicht überfordern, weil, also ich meine, auch das merke ich mit meinen Apps immer, die ich selten benutze, die sehen jedes Mal komplett anders aus und ich kann sie nicht mehr bedienen und so, da bin ich dann überfordert. Vielleicht ist das so ein bisschen ähnlich. Ist das dann vielleicht das Erfolgsrezept, da den Gradmesser an die richtige Stelle zu drehen?
Ja, ich sagte ja eben, die Strategie ist wichtig. Das ist ja das Was baue ich? Fokus.
Aber die Strategie muss ich ja befüttern mit irgendwie, also die, da braucht man doch Feedback-Zyklen.
Ja, das sagte ich ja eben, ne, dass ich dieses Kundenfeedback einbinde, kontinuierlich meine Entwicklungsprozesse und jetzt nicht nur jetzt in einem Online-Shop und im Marketing, sondern in allen Bereichen. Wir haben ja relativ früh auch in diesem Vertikalisierungsprojekt den Connect gehabt zu Customer Care, ne, und haben dort die Feedbacks dann abgeglichen. Was kommt da an? Ne, was kommt im Online-Channel an? Wie passt das eigentlich zusammen? Was kommt auf der Fläche an? Um dann rauszufinden, was sind die wirklich wichtigen Themen, ja, an die wir uns jetzt ranmachen und was ist eher nice to have und Rillenoptimierung. Und das sauber eben zu priorisieren.
Dann würde ich das mal direkt mitnehmen. Ich habe hier nämlich noch einen Punkt stehen, dass wir mal über die aktuellen Herausforderungen und so ein bisschen den Ausblick in die Branche allgemein gucken. Und da kann man vielleicht mal sagen, dass Feedback aktuell ist. Der Kunde kauft nicht mehr so gern wie früher, oder? Kann man das so sehen?
Weiß ich nicht. Also überlegt vielleicht ein bisschen länger. Und die Herausforderung als Anbieter ist es, den Kunden eben zu binden. Ne? Das ist viel wichtiger als früher. Ist auch günstiger, als die Kunden neu zu gewinnen. Und das fordert eben Stichwort CRM, genau zu verstehen, wo hakt es jetzt gerade, um das dann beim nächsten Besuch, wenn der Kunde wiederkommt, dann eben anders und besser zu machen. Ne? Stichwort Personalisierung, aber auch Incentivierung des Kunden, also ihn belohnen, wenn er auch mitmacht in der Wertschöpfung, ne, wenn er Produkte bewertet, wenn er nicht retourniert, solche Dinge eben gut zu heißen und den Kunden dann mehr zukommen zu lassen als andere, die vielleicht nicht wirklich 100% reinpassen. Ne? Also da ist aus meiner Sicht viel, viel Potenzial.
Das heißt weniger Werbung, weniger Neukundengewinnung, sondern eher die Kunden, die man eh schon hat, dazu anreizen, mehr öfter zu kommen?
Das ist auf jeden Fall ein großes Potenzial, aber auch bei der Neukundengewinnung eben die richtigen Kunden anzusprechen mit den Erfahrungen, die man hat im Targeting. Also wie integriere ich mich in die Marketingplattform draußen? Wie spreche ich da schon die richtigen Kunden an, von denen ich dann weiß, dass sie auch weniger retournieren, dass sie mehr kaufen, sodass ich eben die Marketingkosten auch deutlich besser rechne, ne?
Ja, also ich kann das nur bestätigen. Es ist für uns schon ein Stück weit ja Teil der DNA von Bräuninger gewesen, also das Thema Kundenbindung. Wir haben ja schon eine sehr erfolgreiche Bräuninger Card Loyalitätsprogramm, das wir ja derzeit quasi digitalisieren, also online fähig machen. Mhm. Das kommt sehr stark stationär getrieben. Und wenn wir einhergehen mit der internationalen Expansion, mit unserem Wachstum im Online-Kanal, auch in Deutschland, besteht halt von uns natürlich der Bedarf, dass dieses Card, dieses Loyalty-Programm auch eine hohe Attraktivität für Menschen, Kunden, Kundinnen hat, die eben außerhalb einer Region sind, wo wir einen Laden haben. Denn das muss man schon feststellen, also so ein Laden, wie wir ihn betreiben, das ist eigentlich der Punkt, wo am meisten Inspiration, Emotionalisierung und Markenbindung entsteht. Da haben die Läden für uns eine enorm und behalten auch eine enorm wichtige Bedeutung. Nichtsdestotrotz, wir haben ja aus gutem Grunde mit München und Hamburg weitere Expansionshäuser. Aber ich sag mal, rein international ist unsere Strategie ja erstmal nur auf online zu gehen und da brauchen wir eine Antwort drauf, wie man Kunden bindet. Und das tut man eben nicht nur über transaktionale Vorteile, sondern dass da ist Emotion und Treu und Serviceversprechen und Qualität und Vertrauen eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das ist das, was wir verbinden mit unserem neuen Loyalty-Programm Beyond, wie wir es genannt haben. Und da muss es uns gelingen, was mit der Karte über Jahrzehnte gelungen ist, eben auch online zu transportieren. Das ist die große Herausforderung für uns. Und die zweite ist eben, weiter in unsere Marke zu investieren, also die Marke Bräuninger zu investieren. Die Menschen haben einen gewissen Anspruch, wenn sie bei uns einkaufen, ob das online ist, mit der Logistik, mit dem Paket, mit den Produkten. Und sie haben einen Anspruch an die Beratung, an die Kuratierung, an das Sortiment, an die Erlebnisse, wenn sie in unsere Läden kommen. Und dem permanent gerecht zu werden und das auch noch auszubauen, das ist halt eine unserer wesentlichen Aufgaben nach vorne hin. Und da glauben wir auch dran, dass diese Bindung zur Marke ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Am Ende kann 80% unseres Sortiments kann man überall einkaufen. Und gerade die Premium-Luxury-Sortiment gucken da jetzt ja auch nicht auf den Preis, wo sie den günstigsten Artikel kriegen, sondern da ist für die ist der Bezug zur Marke, der Bezug zum Verkaufsmitarbeiter stationär und das Vertrauen auch in die Experience, die sie im Shop machen, im Prinzip der wesentliche Treiber, warum sie zu Bräuninger gehen und bei uns einkaufen. Und das ist das, was uns gelingen muss, daran weiter festzuhalten, das auszubauen, das wie gesagt auch ins rein Digitale zu übertragen.
Mhm. Ja, super. Und ich nehme an, architektonische Herausforderungen gibt es dann keine, weil das Gerüst, was ihr habt, gibt das sozusagen her?
Nee, das wäre schön. Nein, wir kommen ja durch die Erweiterung in unserem Geschäftsmodell, durch die Größenordnung, wenn wir weiter so wachsen, stellen sich, hatte ich ja vorhin schon ausgeführt, stellen sich ja permanent immer wieder Diskussionen. Wir kommen auch, ich betrachte Architektur jetzt ja nicht nur aus einer Online-Brille, sondern hatte ja erwähnt, wir verantworten oder bei mir im Bereich, wir haben ja dann entschieden, Michael hat es ganz am Anfang mal ausgeführt, am Anfang hatte man das den Online-Bereich auch mit der Verantwortung für den Aufbau des Online-Shops betreut. Wir haben dann irgendwann zum bestimmten Zeitpunkt, nämlich auch einhergehend mit der Vertikalisierung, die Entscheidung getroffen, dass wir quasi die IT mit sozusagen den damals entstandenen Online-Technologiekompetenzen zusammenführen. Also aus einer Technologiebrille heraus verantwortet mein Bereich ja alle Bereiche, alle Belange. Und da kommen wir auch in dem Kontext immer wieder an ganz spannende Architektur Fragen und Diskussionen dran. Also auch, wie gesagt, in Bezug auf Warenwirtschaft, Planungssoftware, der Einkauf hat da große Ansprüche und Herausforderungen. Also insofern betrachte ich das natürlich in meiner Rolle ganzheitlich und da bleibt Architektur ein unglaublich spannendes Feld.
Mhm. Ja, Willst du noch was ergänzen?
Ja, ich habe glanzhaft überlegt, ob ich sage. Nein. also ich, architektonisch ist insofern, glaube ich, eine Herausforderung, als das, was ich den Kunden an Leistungen zukommen lasse, ist ja ein Invest, den ich den Kunden gebe, dass ich das auch gut kontrollen kann. Und auch entscheide natürlich upfront, wer kriegt denn jetzt welche Leistungen. Dafür muss ich diese Incentives, die ich anbiete, aus meiner Sicht auch erfassen, explizit als eigene Entität, die ich dann an den Kunden ranspiele. Und das ist nämlich genau der zweite Punkt, dass ich so einen 360-Grad-Blick auf den Kunden brauche. Das unter Constraints wie Datenschutz, was nicht leichter wird. Und das hinzukriegen bei gleichzeitig einem dezentralen Ansatz, einem vertikalisierten Ansatz, das ist schon eine Herausforderung, dem sich gerade versuchen, viele zu stellen da draußen. Aber der erste Schritt ist überhaupt erstmal zu sagen, was biete ich dem Kunden eigentlich an, an Leistungen, warum, in welcher Kaufprozessphase und auch welcher Lebenszyklusphase, weil er genau das dort braucht. Das ist so das, wo aus meiner Sicht gerade die meisten großen Online-Retailer so Herausforderungen sehen, weil die alle versuchen gerade mehr auszuschöpfen, aus den Kunden rauszuholen und da dieses, am Ende ist das Controlling eine Riesenrolle spielt. Aber wenn ich die Daten dafür nicht habe, wenn ich Incentives zum Beispiel nur als Content-Plane irgendwo reinhänge, dann ist es schwierig, das im Nachhinein zu kontrollieren. Deswegen ist das aus meiner Sicht gerade in der Branche ein großes Thema.
Ich dachte schon, wir kommen nicht mehr an dem Data-Mesh-Thema vorbei. Ne?
Und AI haben wir auch noch nicht erwähnt. Richtig. Das habe ich wahrscheinlich als letzter Podcast
Er hat es gesagt.
Genau, wir haben es gesagt. Ja. Das Schöne an dem Data-Mesh ist ja, dass es ganz gut zur Vertikalisierung passt. Ne? Und die Abgrenzung dezentral, zentral auszutarieren, das ist ja immer dann die Herausforderung. Vielleicht steigen wir da jetzt nicht mehr so tief ein. Sondern kommen zum Schluss. Genau, eine letzte Frage habe ich noch an euch. Also wenn ihr nochmal in einer ähnlichen Situation wärt oder euer früheres Ich hier zuhört, was sollte man denn unbedingt tun oder wirklich auf gar keinen Fall?
Ja, also ich würde es wieder so tun, wie wir es damals gemacht haben. Wir haben starken Partnern vertraut. Wir sind Risiken eingegangen und wir haben gewusst, dass wir so wenig wissen darüber, wie das Bild danach aussieht. Ich meine, Michael, du hast damals uns ganz häufig darauf hingewiesen, dass es ein großer Change wird. Ich konnte das damals nur technologisch ein Stück weit greifen, ehrlich gesagt. Und auch mein Kollege, mit dem wir das ja damals zusammen gemacht haben, hatte, glaube ich, nicht immer wirklich verstanden, wie tief dieser Change ist. Und darauf muss man sich einlassen. Das war auch gar nicht schlimm am Ende. Es hat uns jetzt nicht, wir haben es ja irgendwie ganz gut hingekriegt bis heute. Aber wir haben auf dem Weg halt wahnsinnig viel gelernt und uns wurde auf dem Weg immer bewusster, was Michael damals immer meinte, wie groß dieser Change ist, weil das, was wir am Ende gemacht haben, wie gesagt, einen Einfluss hatte auf, ich kann sagen, wirklich auf das gesamte Unternehmen, also auch kulturell. Und ist ja nicht nur eine spannende Architektur- oder Technologiediskussion, sondern es hat ja auch Einfluss auf das Unternehmen gehabt. Wir mussten uns ganz anders am Arbeitsmarkt positionieren. Wir sind auf Konferenzen gefahren, wir haben darüber geredet, das haben wir früher bei Bräuninger nie gemacht. Wir sind da rausgegangen, damit wir überhaupt in die Lage gekommen sind, solche Leute zu finden, die eben in der Lage waren, diese Architektur zu entwickeln. Ja, ein großer Auftrag an Michael war ja auch und unser eigener Anspruch, uns in eine Situation zu bringen, dass wir das selber weiter entwickeln können. Und das hat also allein, um da mal ein Beispiel zu nennen, komplett verändert, wie wir über Bräuninger draußen am Markt gesprochen haben, wie wir uns quasi präsentiert haben, um eben Talente zu finden. Und da kamen wir immer, da kamen große Überraschungen dann hoch am Anfang. Wir sind bei Bräuninger irgendwie nie gedacht, dass die da technologisch in der Form so unterwegs sind. Und das gilt ja bis heute, ne, an der Stelle. So, und ich glaube, diesen Mut und diese, ja, ich sag schon fast manchmal ein bisschen Gelassenheit zu haben, dass es schon irgendwie funktionieren wird, wenn man den Wille dazu hat und die Entscheidung konsequent für sich getroffen hat, das finde ich eigentlich, würde ich immer wieder so machen. Und so geht es mir auch ehrlich gesagt häufig, das ist ja nicht einmalig, sondern man steht ja immer wieder vor dieser Situation, dass man Entscheidungen treffen muss und sich auch anvertrauen muss in bestimmten Dingen, die man halt selber noch nicht kann und noch nicht durchdrungen hat. Und das finde ich eigentlich etwas, das würde ich immer wieder so machen.
Mhm, toll. Michael, es wäre total überraschend, wenn du jetzt alles anders machen wolltest, ne?
Genau. Ich habe zwei Antworten. Einmal so auf eher einer philosophischen Ebene und dann auf einer handwerklichen Ebene. Philosophisch kamen mir nämlich die Tage entgegengeflogen, wie das so ist, wenn man sich gedanklich auf irgendwas vorbereitet. Ein Spruch von Nietzsche, der nämlich gesagt hat, wer sein Warum kennt, kann fast jedes Wie ertragen. Und digitale Transformation ist extrem anstrengend. Das hat ja schon sehr gut geklappt, aber es war trotzdem ziemlich anstrengend. Und wenn man weiß, warum man das tut, nicht nur was man tut, wie man es tut, sondern warum man das eigentlich tut, und zwar ganz konkret und nicht nur High-Level-Strategie, sondern das muss ja jeder Mitarbeiter sofort verstehen, dann glaube ich, kann es schneller gehen, ja, und tut auch weniger weh. Also das mal so auf der Ebene. Und ich glaube, das ist dann konkrete Kommunikation, greifbar machen, wo wollen wir hin, klarer sein. Das hätte, glaube ich, einiges noch beschleunigen können. Weniger Drama. Und auf der handwerklichen Ebene, Frank, wir haben da in den letzten 2 Jahren öfter drüber gesprochen, es lief ja nicht alles rund. Es gab zum Beispiel ein Projekt, wo es darum ging, immer diese Stationärkompetenz, Kunden draußen auf der Fläche gut zu beraten, auch auf digital zu übertragen. Und das lief am Ende wirtschaftlich zumindest nicht so richtig gut. Und das lag auf meiner Sicht auch daran, dass wir das falsche Werkzeug damals benutzt haben. Wir haben im Prinzip mit der gleichen Organisation, die Shopfläche gebaut hat, haben wir versucht, auch dieses Projekt umzusetzen. Und das hätte eigentlich in einem anderen Stream passieren müssen. Wir nutzen heute das Horizonte-Modell, was 3 Horizonte unterscheidet, das operative Geschäft eher im Horizont 1 zu betrachten und das zu optimieren und wirklich neue Themen in einem Horizont 2 oder 3 Modus anzugehen. Das heißt, mit anderen Methoden, mit anderen Mindsets auch teilweise. Und das wäre, glaube ich, besser gewesen. Und es gibt immer wieder diese neuen Themen und da neigt man, glaube ich, dazu, den mit den Leuten zu machen, die da sind. Und man muss genau hingucken, wie dicht ist eigentlich dem dran, was wir heute machen, oder ist es weiter weg? Und wenn es weiter weg ist, dann muss ich in einen ganz anderen Modus gehen, einen viel stärkeren Testmodus und auch die Fähigkeiten haben, eine Idee, die ich sehr lieb gewonnen habe, auch schnell wieder fallen zu lassen, weil sonst kann es ja teuer werden.
Also flexibel bleiben. Frank und Michael, vielen Dank für eure Zeit und für die Einblicke, die ihr uns geben konntet. Und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Dank.